Voilà, voilà, meine Lieben, wir starten in einen weiteren Podcast. Ich habe heute zwei Grafikerinnen zu Gast und freue mich sehr, dass ihr da seid. Es ist Jasmin Roth und Stefan Göschel von Chin-Chin, haben wir gerade besprochen. Chin-Chin, der Name der Agentur, können wir auch gleich nochmal sprechen, irgendwie sozusagen, seit wann es die Agentur gibt, was euer Werdegang war etc. Jetzt sage ich mal einfach Hallo, liebe Jasmin und Hallo, lieber Stefan. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, herzlich danke für die Einladung.
Ja, wir starten gleich los, genau. Es ist immer noch im Lockdown, also wir sitzen uns in weiten Abständen gegenüber, das kann man schon machen. Liebe Jasmin, lieber Stefan, habt ihr gemeinsam studiert? Oder ich tue jetzt so, als wenn ihr 22 Jahre alt wärt, so ist es gerade nicht. Also das Studium liegt wahrscheinlich schon einen Moment zurück, aber nehmt uns nochmal zurück zu, wie ihr zur Grafik kamt, was ihr studiert habt, wie ihr das gelernt habt und wie ihr
dann Chin-Chin gegründet habt. Also ich habe die Grafische gemacht, war dann ein Jahr selbstständig, hatte dann so ein bisschen das Gefühl, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Haben mir gedacht, was macht man so als nächstes, habe mich an der Angewandten beworben und bin dort genommen worden. Dort habe ich dann auch quasi den Stefan getroffen und wir haben dann dort gemeinsam Grafikdesign studiert.
Genau, das ist mittlerweile sehr lange her. Also ich habe vorher Architektur an der TU studiert, habe das Studium dann verlängert ums Grafikdesignstudium und mittlerweile sind wir selbstständig seit 2015 und ich glaube 2014 haben wir diplomiert.
Ah ja, okay.
Ja, wir haben noch nach dem Diplom dann sehr schnell. Aber wir haben quasi zwei Studien, deswegen hat es dann ein bisschen länger gedauert. Aber professionell unterwegs sind wir eigentlich auch schon länger, weil du warst vorher selbstständig.
Ja, also ich bin seit 15 Jahren selbstständig und das Lustige ist halt auch vom Studium her, wir haben gemeinsam begonnen, gemeinsam aufgehört. Also irgendwie hat uns das schon zusammengeschweißt. Es war uns auch dann während dem Studium schon klar, dass wir danach was gemeinsam machen wollten. Und ja, circa ein Jahr nach dem Diplom hat es dann Chin-Chin gegeben.
Hat es dann schon Chin-Chin gegeben und hieß auch dann schon Chin-Chin. Also es war sozusagen, ihr habt gestartet
mit dem Namen. Wir haben den Namen ein halbes Jahr circa vor dem Start gehabt. Genau, wir haben schon wirklich aktiv nachgedacht, wie wir uns nennen könnten, wie wir das Ganze angehen, wann wir das angehen. Und dann gab es den Namen recht bald und
bewährt sich. Das ist immer gut, wenn sich die Dinge von Anfang an bewähren. Würdet ihr so die Wiener Grafik oder wir sagen sozusagen visuelle Kommunikation im weiteren Sinne, es ist ja Grafik, also auch ein weites Feld, ist es ein sehr lebendiges Feld? Ich habe immer den Eindruck, ja, wobei ich ehrlich sagen muss, ich überblicke jetzt auch nicht die Szenen in anderen Metropolen Europas, aber ist sozusagen so in eurer Wahrnehmung, hat sich Grafik, visuelle Kommunikation sehr etabliert in Wien. Wie würdet ihr das, Stefan?
Ich glaube, es ist im Aufschwung. Also wir sehen uns als Teil einer Generation, die jetzt seit, ich würde sagen, die letzten 10 Jahre sehr spannende Sachen macht. Also ich glaube, wir haben Aufholbedarf gegenüber Schweiz, auch Deutschland. Also Berlin ist sicher ein großer Einflussfaktor, aber die gesamte Schweiz, also auch kleinere Städte in der Schweiz, machen sehr spannende Sachen. Früher war vielleicht auch stärker Holland noch so ein Vorbild für Österreicherinnen. Ich glaube, dass es eine sehr lebendige Szene gibt. Ich glaube, dass es noch nicht so wahrgenommen wird in der breiten Öffentlichkeit. So ist meine Einschätzung.
Jasmin, hört man das immer wieder, weil man hat sozusagen im Design haben wir das und sozusagen in unterschiedlichen Kultur- oder Branchen sozusagen, dass man eben so ein bisschen einen Nimbus als Österreich so ein bisschen dann trotzdem immer das Imperiale und ein bisschen, wir punkten so viel mit historischen und Traditionen etc. In der Grafik, wenn ich das recht verstehe, ist es auch ein bisschen so, der Nimbus von es tut sich was und es wird quirliger, aber sozusagen wenn ihr als österreichisches oder Büro aus Wien, sage ich einmal, international pitcht oder mitmacht oder Kunden sozusagen erreicht, kennt man das, dass man sagt, so die Wiener, ist das gut oder schlecht, wenn man ein Grafikbüro aus Wien kommend
betreibt? Das ist jetzt eigentlich eine schwierige Frage, weil wir versuchen eigentlich auch gar nicht wienerisch zu sein in unserem Design. Also vielleicht schwingt es mit unterbewusst, aber eigentlich versuchen wir immer eher einen internationalen, kontemporären Stil anzustreben. Ich habe eher das Gefühl, dass gerade in Wien, wenn man so schaut, was lockt die Touristen, es sind meistens doch noch so diese bisschen rückwärtig gewandten Dinge, also viel wird dieses Historische gepusht und natürlich, es gibt auch viele Galerien und Orte, wo man sagt, gut, da wird Zeitgenössisches gezeigt, aber gerade auch so ein bisschen von Auftraggeberseite vielleicht, da geht schon noch was, ja, also da kann man den großen Institutionen oder so ruhig auch Mut zusprechen, mit jungen Büros zu arbeiten und die dann auch machen zu lassen, weil man holt sich ja dann das Know-how dieser jungen Designerinnen und Designer rein und die wissen es dann halt, wie es jetzt gerade geht und nicht damals.
Genau, also mehr Mut sozusagen, dass man zuerst sich anschaut, was sie machen und dann trauen mit dem, was sie vorschlagen. Mhm. Vielleicht auch, und dann gehen wir sozusagen eh schnell auf eure konkreten Projekte auch ein, aber habt ihr das Gefühl, dass sozusagen jetzt auch sozusagen Corona, wollen es versucht zu sagen, Post-Corona zu sagen, ist noch nicht ganz so, aber dass sozusagen das noch dezentraler auch ist, also sozusagen dieses, man agiert aus Wien, aber man hat doch irgendwie sozusagen Programmierer, weiß nicht, Leute, die zuarbeiten, die unterschiedlichen Felder an unterschiedlichen Orten setzen, weil das ist etwas, was ich so aus der Grafik total kenne, dass es eigentlich sich und jetzt noch mehr aufgehört hat irgendwie als...
Also für uns persönlich kann ich jetzt sprechen, wir haben die Chance genutzt. Also wir haben dieses Zoom-Meeting, Online-Meeting ein bisschen genutzt und uns breiter jetzt vernetzt. Davor haben wir es immer angedacht, aber nicht so ganz konkret gemacht vielleicht. Generell... Ja, also ich glaube schon, dass es vieles in die Richtung Digitalisierung und Internationalisierung befördert. Also das ist so meine Wahrnehmung.
Jetzt ist Xinjin eigentlich sozusagen ja vom Start sozusagen, habt ihr euch sehr schnell irgendwie einen Namen gemacht, sozusagen jenseits, sag ich mal, vom Print, irgendwie quasi im Digitalen und da auch im Move steht bei euch, glaube ich, irgendwie sozusagen immer dann, wenn es Motion steht. It was not Move, it was Motion, genau. Was sozusagen alles, was Video, Film, Bewegtbild im weiteren Sinne ist. Wenn ihr jetzt zurückdenkt, 2015, war das damals schon so groß oder ist es auch schon trotzdem nach wie vor irgendwie eine Expertise, die man ja jetzt auch nicht so ohne weiteres in der Ausbildung schon mitbringt? Oder wie war sozusagen euer ersten Schritte quasi, oder war das von Anfang an
so? Die ersten Schritte zu Motion Design oder so Video, Film waren durchaus im Studium, weil gerade bei uns in der Klasse ist das sehr multimedial angelegt worden und da wurde man eigentlich jedes zweite Semester mit irgendwas konfrontiert, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Also da war auch einfach mal das Briefing, mach einen Kurzfilm oder so. Und insofern haben wir da durchaus schon reingeschnuppert und lustigerweise, obwohl wir beide aus dem klassischen Grafikdesign kommen, waren aber unsere allerersten Aufträge dann solche Videospots eben für das MAC-Museum für angewandte Kunst, hat es damals begonnen.
Ah ja, eh gleich.
Genau. Ja, genau, genau.
Ein repräsentativer Kunde als Erstding oder so, ja.
Genau, wir haben da irgendwie so einen Trend erwischt, wo es immer gesagt wurde, Video ist im Kommen, aber wie in Österreich so oft, hat es eine Weile gedauert. Also wir waren 2015, da einer der ersten Aufträge war, damals die Wiener Biennale zu dokumentieren als Video. Das war so in den letzten zwei Wochen, wollte das Markt das noch einfangen. Das haben wir gemacht und mit dem sind wir gestartet. Und dann kam die nächste Ausstellung, das war dann, glaube ich, Josef Frank, das zweite. Dann haben wir den Spot gemacht und dann gibt es eins das andere, weil wir das dann einfach zur Zufriedenheit des Hauses gemacht haben und auch selber Interesse haben. Also ich habe mich immer für Filme interessiert und Videos macht uns beiden Spaß und das haben wir für uns entdeckt und wir finden die Abwechslung gut. Also die drei Sparten, die wir haben vom Print, Motion und Webdesign, das ist Ping-Pong und diese Verbindung von allen, das ist einfach wahnsinnig bereichernd und die Wiederholungsgefahr besteht sehr selten. Also natürlich gibt es immer wieder Muster, die man wiederholt, aber man lernt immer von der einen Sparte für die andere etwas, das man dann irgendwie übergreifend einsetzen kann.
Da vielleicht noch ganz kurz allgemein gesagt, also bei uns ist, bei Xinjin ist uns so eine multimediale Arbeitsweise irgendwie total wichtig, weil wir das total schön finden, manche Dinge kann man im Print total gut ausdrücken, manche Dinge aber dann eben im Film oder in Motion Graphics. Also jetzt durch Corona hat sich auch wieder ein anderes Geschäftsfeld ein bisschen eröffnet für Bauträgerwettbewerbe, wo wir mit großen Architekturbüros oder Bauträgern zusammenarbeiten und da ist auch so dieses Infografische einer Motion Graphic irgendwie total wichtig, weil natürlich kann ich jetzt sagen, mein Gebäude hat flexible Grundrisse, aber wenn ich das visuell unterstütze mit Animation, dann ist das gleich wieder was anderes. Und das ist eben das, was uns auch so gut gefällt, dass wir unterschiedliche Medien einsetzen, um unterschiedliche Botschaften zu senden. Und für uns ist jetzt auch nicht... unser Anspruch ist es halt auch, das Design nicht eins zu eins dann zu übernehmen, sondern auch aufs Medium anzupassen und das dann auch herauszukitzeln, wo dann die Stärken des Mediums für ein gewisses Projekt liegen.
Jetzt habe ich zwei Folgefragen sozusagen. Das eine ist, genau, ich stelle sie einfach beide genau für den einen sagt dem anderen. Das eine ist sozusagen die Felder der Kunden, in denen ihr euch bewegt, sozusagen, wenn man ja dann doch immer so Nischen auftut. Und die andere Frage ist sozusagen eben diese Ganzheitlichkeit, sich einer Aufgabe zu stellen. Weil ich nehme an, sozusagen die Kunden kommen meistens mit irgendeiner, zumindest einer Kanalidee, dass sie sagen, wir brauchen es für diesen oder jenen Kanal oder wir brauchen ein Printprodukt oder Ding. Und wie viel ihr sozusagen es ganzheitlich denkt und ob es gelingt, quasi jemand, der ein Buch will, dann auch gleich die anderen Kanäle mitzudenken, ob das schon eine Möglichkeit ist, die Leute eigentlich mitdenken.
Absolut, also wir denken es eigentlich immer automatisch. Wir machen auch gerne Präsentationen, wo wir immer mehr präsentieren, als gefragt wurde. Also viele wissen ja noch nicht ganz genau, was sie vorweg wollen, und wir präsentieren eigentlich immer übergreifend. Also wir denken auch gerne die Schritte weiter. Also wenn wir jetzt über Printsachen reden, denken wir über die Website nach. Website, wie kann man das vielleicht in einen Film packen? Also es ist immer wieder ein Ping-Pong, und ich glaube, also eigentlich führt es meistens dazu, dass wir die Dinge dann auch machen. Also
das schöpft ist, sich nicht, das Logo nur an, im Social-Media-Icon irgendwie unterzubringen. Das war so einiger Zeit, wir brauchen es auch in klein oder was nicht.
Ich glaube, es wird auch immer wichtiger, das mitzudenken. Also das spüren wir auch. Also dieser Begriff Full-Service-Agentur, der wird wahrscheinlich stimmen, ist immer so ein bisschen übertrieben, und man sagt, man kann nicht alles auf einmal können. Aber ich glaube, es kommt uns schon zugute, dass wir quasi die anderen Kanäle zumindest verstehen und mitdenken können und in gewissen Sachen mehr Expertise haben oder zumindest Leute dann wissen, die das dann besser ausformulieren können. Aber das im Konzept früh schon mitzubedenken, erspart viel Änderungsbedarf hinterher.
Ja. Ich versuche eigentlich dieses Wort Agentur zu vermeiden, weil da glaubt man dann oft, dass da wahnsinnig viele Leute dahinter sitzen, und Agentur hat für mich, aber das ist natürlich auch mein persönlicher Bezug zu dem Begriff, immer so was ein bisschen von Anonymität. Ja. Also wir sind, ich kann es nicht besser ausdrücken, aber eher so eine Boutique. Bei uns wird alles quasi so tailor-made, von Hand gefertigt, und da sitzen dann der Stefan und ich mit dem Gerhard Jordan zusammen, der auch mit uns studiert hat, und machen das dann. Und wir sind halt alle so Vollblut-Designer, die sich diesem Projekt dann völlig hingeben. Und manchmal kommt dann ein Kunde, eine Kundin, die wollen ein Buch oder ein Logo oder eine CI, und das ist alles immer schön und gut, aber wir klopfen das dann meistens auch, wir nehmen das Briefing an und klopfen es dann auch ab, weil oft wissen die Leute eigentlich gar nicht, was sie eigentlich alles brauchen, weil, okay, dann habe ich halt ein Buch, aber wo will ich denn das Buch verkaufen? Habe ich dann vielleicht ein Instagram? Ja gut, dann sehen wir den auf Instagram und probieren schon, okay, wie könnte das ausschauen? Wie kann man dieser Person helfen? Wie kann man die unterstützen? Ja? Ob sie es dann annehmen oder nicht, oder sagen, okay, voll super Idee, aber machen wir eins nach dem anderen, klar. Aber das ist eben auch das, wo wir den Kunden versuchen abzuholen, dass wir da Ideen vorschlagen. Oder auch bei einer ganz aktuellen Projekt, L'Amour du Pain, die französische Patisserie im 6. Bezirk, denen schicken wir auch immer wieder Ideen, und sie finden meistens alle gut, und ein paar werden dann umgesetzt und so. Aber das ist ganz nett, ja, wenn der Kunde dann auch Sachen halt annimmt und das so ein Ping-Pong ist.
Wo ist sozusagen das Feld, in dem er operiert? Also wir hatten jetzt schon die Bauentwickler, und es ist viele Architekten zu geben, das macht immer total Sinn. Und natürlich, wenn du sagst, sozusagen, wir sprechen von flexiblen Grundrissen, und wenn ich es einmal animiert habe, dann ist das ja so viel effektiver und so viel eindeutiger. Mhm. Also sozusagen Architekten, Bauträger sind Kunden, aber dann auch quasi Einzelhändler oder wie man dann.
Verorten würde ich uns im Bereich von Kunst und Kultur. Das ist auch immer das, wie wir an die Sachen herangehen. Also wir, selbst wenn wir jetzt sagen, wir arbeiten auch in den Feldern Architektur oder Gastronomie, es ist immer dieser Approach aus Kunst und Kultur eigentlich heraus. Also wir sind da keine Dienstleister, die einfach was runterarbeiten oder so, sondern wir fordern da auch schon unsere Freiheit ein.
Absolut. Also ich würde sagen, der aktuelle Reim ist Kunst, Kultur, Gastronomie und Architektur.
Richtig,
ja. Das ist ja zusammengedampft. Aber ansonsten, ich glaube auch, also Kunst, das Künstlerische, ohne den Design-Aspekt nie zu vergessen. Also wir müssen ja immer etwas kommunizieren, und wir haben eine Aufgabe, also wir sind nicht ganz frei, also wie Künstler. Aber ich glaube, das Künstlerische interessiert uns, und das Kulturelle auch, also im übertragenen, im erweiterten Sinne, dass Kultur hat jede Firma oder jeder Auftraggeber, jede Auftraggeberin, die zu uns kommen. Da suchen wir den Kern, also was macht die besonders, was macht die aus? Und diese Kultur zu vermitteln in allem, was wir für die machen, also ob das jetzt das Packaging ist, wie zum Beispiel für L'Amour du Pain oder Videos für Architekturbüros und so weiter, das etwas zu kommunizieren, was deren Konzept ist und wie man das kommuniziert, macht, glaube ich, sehr stark aus, wie es dann rüberkommt. Also die Kommunikation, die Kultur der Kommunikation, wie man etwas beschreibt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen sind die Aspekte immer dabei.
Wir arbeiten auch da ganz stark inhaltlich. Ja? Also wenn man jetzt merkt, das kommt eher vor bei Kunden, die ganz neu erst sind und sich selbst erst finden müssen. Das ist dann oft schwer, weil wir machen überhaupt kein, wir machen was schön Design oder so, sondern wir arbeiten uns immer an den Kern der Sache und von dort wieder raus. Ja, also es ist so ein wühlender Prozess und es ist auch ganz bewusst ein Prozess und das braucht es auch immer und das fordern wir halt auch ein, dass die Leute eine gewisse Haltung haben, weil uns das auch wichtig ist, deren Haltung zu transportieren. Wir finden, dass das unsere Arbeit ausmacht, aber weil wir uns auch irgendwie so in der Verantwortung fühlen, Dinge mit Haltung zu generieren.
Ich kenne das immer sozusagen so aus der PR, weil das halt auch immer ganz viel diese Innenschau und Außenschau und sozusagen, also bei uns kommen ja dann auch die Leute und wollen einfach gerne in der Zeitung stehen und dann muss man sich halt einmal darüber nachdenken, in welcher Zeitung und warum und für was und Ding. Und dann ist es, also bei PR ist es, und ich komme gleich auf die Grafik, ist es ja auch immer so, ich sage mal, das Operieren am offenen Herzen, weil du kannst jahrelang an etwas arbeiten, am Ende des Tages gibt es dann ein Mikro und dann muss geklärt sein, wer jetzt was sagt, nicht? Und plötzlich wird es sehr eng oder sehr, ja, da ist dann nicht mehr so wahnsinnig viel Spielraum. Bei der Grafik erlebe ich das oft, dass die Leute einerseits wenig Vorstellung haben, was sie wollen, aber dann wieder sehr konkret und sehr in diesem Geschmäckerischen sehr schnell drin sind. Und ich stelle mir jetzt diesen Prozess von draufzukommen oder sich vorzuwühlen, wie du sagst, oder hinzuarbeiten zu, wofür steht ihr oder was macht euch denn jetzt wirklich aus, jenseits von sozusagen auch Worthülsen, die man dann sehr schnell ist. Ich tue zum Beispiel ganz gerne an sozusagen Mitbewerber sozusagen abfragen oder Leute, die sie bewundern oder Sachen, die sie gut finden oder von denen sie sich bedroht fühlen. Also meistens, und dann ist es oft, hat man eh gar keinen Plan, wenn man offensichtlich noch nie eine Umfeldanalyse von irgendwas gemacht hat. Oder wenn ich frage, was hört sie denn selber an eben Podcasts oder Zeitungen, die werden gelesen oder was habt ihr denn für Abos im Büro oder also wo würdet ihr denn gern drinstehen oder und dann plötzlich stellt sich raus, dass man eh nichts liest oder eh nicht. Also es ist dann so, ich finde es manchmal ganz brauchbar. Ich breche es oft so runter auf sehr Konkretes quasi, weil plötzlich ja, bleibt dann New York Times und AD übrig, aber und in der Grafik auch oft, wenn wir sozusagen dann Leute an Bord bringen, einerseits will man, ist alles offen beim Briefing Nummer 1, ist alles ganz offen und wehe, man wird dann was ganz Offenes und eigentlich am liebsten wäre es in den 27 verschiedene Varianten, was dann auch irgendwie nicht Sinn und Zweck der Übung ist, nicht? Oder dann die Leute erst recht wieder verunsichert. Also gibt so, oder habt ihr über die Jahre auch sowas entwickelt, wie man sozusagen den Leuten auch hilft, quasi mehr oder weniger zu sich selber zu finden, damit sie dann auch ihre das Visuelle.
Also ich glaube, Fragen und Wühlen hilft schon mal sehr gut. Also manchmal verstehen wir in ärgsten Fällen verstehen wir dann wahrscheinlich die Kundinnen besser als sie sich selbst in dem Moment. Aber es ist ein Fragen. Also ich habe zum Beispiel die Frage, oder wir haben es aufgegeben, oder es ist nicht sehr ergiebig in unserer Erfahrung, wenn man sagt, was sind eure Referenzen, so wie du es jetzt genannt hast. Also oft fragen wir, was gefällt euch selbst? Oder wenn ihr jetzt quasi irgendetwas, ich sage jetzt mal eine Marke wert, welche Marke wert sie, da kommt überraschenderweise oft gar nicht so viel. Das heißt, es ist wahrscheinlich gar nicht so viel nachgedacht worden drüber. Und dann graben wir mal, und wir mögen das auch, wie du genannt hast, das mal sehr breit zu machen. Aber das machen wir nur intern. Also wenn wir dann an die Kundinnen zurücktreten, haben wir meistens einen Plan. Also wir sind auch nicht so die Variantenfreunde, weil wir intern eigentlich immer eine Präferenz haben. Also wir sagen, wir wollen nicht das Zweitbeste, was uns eingefallen ist, präsentieren, sondern wir haben immer, wenn man es vergleicht, dann intern eine Präferenz. Und das präsentieren wir dann meistens. Und dann kommt natürlich schon dazu, dass Kundinnen irgendwie vielleicht mal sehen, okay, das ist jetzt die Repräsentation meiner Marke, meiner Firma. Dann kannst du Diskussionen kommen, aber dadurch, dass wir versuchen, immer sehr inhaltlich zu arbeiten, können wir das sehr gut argumentieren. Also auch geschmäckerische Fragen, so Farben und so weiter, da sind wir meistens relativ offen, wenn sich einen Sinn erfüllt. Aber die kann man dann so abholen, dass sie, wenn sie Zweifel haben, meistens durchs Gespräch schon in der ersten Präsentation, dass sie verstehen, warum wir es machen und dem folgen können. Und ich glaube, das ist so ein Trick irgendwie, dass man, wenn man sie richtig abholt, dann kann man sie auch viel, also weit mitnehmen. Und das ist so ein bisschen, die erfolgreichen Geschichten sind eigentlich so gelaufen, würde ich sagen.
Also wir gehen die meisten Projekte, also durch dieses Wühlen hat man dann, sag ich jetzt mal im Idealfall, eine Erkenntnis und dann geht es eigentlich darum, ein Konzept oder eine Systematik aufzusetzen, weil das hat auch, das kommt auch daraus, dass wir die meisten Dinge eben multimedial denken, deswegen machen wir jetzt ein CI nicht an einem roten Kreis rechts oben fest, sondern eher an Gestaltungsprinzipien und an gewissen Strukturen und Gestaltungsregeln, die wir dann natürlich für uns definieren und die sich dann aber auch abwandeln können, weil das muss alles flexibel sein. Es gibt unterschiedliche Formate, unterschiedliche Medien, aber es steuert eigentlich alles auf so ein Gestaltungssystem hin. Und dadurch, dass wir das inhaltlich entwickeln, ist da dann meistens total viel Verständnis für die Kunden da. Und oft sind sie sogar sehr überrascht, weil wir ihre Idee oder ihre Produkt, Unternehmen, was auch immer sie machen, weil sie das vorher noch nicht so systematisch analysiert gesehen haben. Und weil du gesagt hast, was man vielleicht machen kann, also ich habe das Gefühl, dass gerade in so einem Findungsprozess oder wie sieht unsere CI aus, so wie du sagst, die Kunden, es ist alles so offen und es kann irgendwie alles sein, dass es da eben schon eine sehr starke Führung braucht durch diesen Prozess. Deswegen gibt es bei uns auch keine geschmäcklerischen Vorschläge, weil das ist ja total beliebig. Ja? Deswegen ist das, was wir vorschlagen, fußt irgendwie auf einem Fundament, das begründbar ist. Und ich glaube, das gibt dann auch dem Kunden viel Sicherheit und einfach Struktur.
Der Blick von außen hilft auch oft. Also ja. Man kennt es ja selber, wenn man für sich selbst etwas entwickelt, tut man sich schwer. Wenn man jemanden von außen betrachten kann, hat man einen frischen Blick und weniger Angst vor Veränderung.
Ja, ich meine, ich kenne es so ein bisschen so quasi von der Kundenseite oder von der anderen Seite. Das ist, wenn ich auch jetzt so zuhöre, das ist dann schon, also ich glaube, da ist auch so viel Unwissen einfach, also wie Grafiker funktionieren. Und dann, wenn ich dann schon höre, ja, sie wollen das jetzt dem Programmierer X geben und so quasi den Grafiker holen wir dann später dazu. Mhm. Und ich, die dann am Ende des Tages für die Social-Media-Sachen zuständig und immer dann nur sozusagen, ja, ich brauche irgendwas Visuelles, ich brauche Ding. Und das muss natürlich dieses, also wir, wie wir hier sitzen, sind uns da eh immer alle sehr einig, nicht? Aber sozusagen dieses zusammengestückelte, und das ist aber dann trotzdem in der Praxis, ist es dann meistens so, nicht? Oder dass jeder weiß irgendwen und jeder kennt irgendwen und am Ende des Tages sind halt alle dann ein bisschen unglücklich, nicht? Weil es halt eben genau nicht, weil es halt nicht quasi ein Guss ist und dementsprechend ist dann, was weiß ich, bei jeder Publikation muss dann wieder von vorne anfangen und bei jedem weiteren Trailer-Ding ist es wieder eine große Frage und so Sachen, nicht? Also das ist schon, ja. Und ich glaube, es liegt ein bisschen auch an dieser Unkenntnis des Feldes oder so, nicht? Dass sich einfach da auch sehr viel entwickelt oder sehr viel getan hat in den letzten Jahren oder sehr viel können auch irgendwie sozusagen im, oder sag ich mal, auch wir in einem Feld operieren, wo man sozusagen ja schon mit sehr, sehr guten Leuten auch zu tun hat, nicht? Aber es ist, sag ich mal, Grafik ist ja ein auch nach unten offenes Feld, nicht? Also da ist man ja schon.
Ich glaube, das fängt vor allem schon einmal an dieser, an wirklich an der Basis an. Grafikdesign ist so unterschätzt und auch missverstanden, weil die meisten, oder sagen wir mal generell Design, die meisten Leute glauben ja, weil etwas designt ist, ist es schön. Oder das ist ein absolutes Missverständnis. Design ist nicht da, um Dinge schön zu machen, sondern Design hat eine wahnsinnige Kraft. Design kann Dinge erklären, erschließen, es kann es überhaupt erstmal sichtbar machen. Und das ist aber den wenigsten Leuten bewusst, Design kommuniziert. Und wovon wir ja auch total überzeugt ist, dass Designer und Designerinnen die Kultur von morgen ganz stark mitprägen. Aber ich habe halt oft das Gefühl, daran denkt niemand. Und um jetzt kurz mal den Bogen zu spannen zu deinem eigentlichen Ausgangspunkt, weil du gesagt hast, wo man dann, ob das ein guter Punkt ist, wo man dann immer einsteigt in die Projekte. Das kann man sich oft nicht aussuchen. Wir geben dann oft Feedback, auch währenddessen oder im Nachhinein. Wenn ihr uns da früher dazugeholt hättet, hätte man das so und so machen können, aber nicht jetzt da, um das zu sagen, Edge, ihr habt sich das gemacht, ja, sondern eher so auf, wenn ihr das wieder macht, ja, egal ob jetzt mit uns oder mit wem anderen. Also wenn man mit uns zusammenarbeiten will, es gibt keinen Zeitpunkt, der zu früh ist, um uns ins Boot zu holen. Weil oft sind es ja so banale Entscheidungen wie, mache ich ein Buch oder mache ich einen Film? Ja, aber wenn man diese Entscheidung schon mit einem Designer trifft, der beurteilen kann, wo der Inhalt oder die Message der ganzen Sache besser aufgehoben ist, dann ist das ja nur ein Gewinn, als wenn ich dann sage, so, gestalt mir das Buch oder mach mir den Film. Ja, da beschneidet sich der Kunde eigentlich selbst.
Das ist der spannende zwischenmenschliche Aspekt, dass man immer hohes Vertrauen eigentlich gewinnen muss. Also A, verlangen wir ja auch immer tiefe Einblicke in Unternehmungen, sodass man sehr offen von Anfang an mit uns sein muss. und dann auch das Vertrauen zu haben, dass man quasi die Sache einer Firma in die Hand gibt, das ist dann auch das Nächste. Also wir müssen dann uns oft mal quasi wichtig machen, unter Anführungszeichen, um zu sagen, wir glauben, so und so sollte es sein, und jetzt versuchen wir halt immer mehr, eben diese Management-Position zu haben, wo wir dann die richtigen Leute mit an Bord holen, weil alles können wir dann auch nicht selber machen, und das interessiert uns ja auch, uns auch breiter aufzustellen. Also wir können uns nicht überall als Experten anlernen, und ja, das ist so der spannende Punkt, definitiv.
Ja, gerade wenn man in ganz neue Medien oder so vorstößt, man versteht, wie sie funktionieren, was ist State of the Art, was will man erreichen. Also gerade im Entwurfs- oder Konzeptprozess, wenn man da dann einmal dieses Mindset hat, okay, wir holen uns dieses Spezialisten-Know-how dann dazu, ist man erstens freier, sich Dinge auszudenken, wenn ich von vornherein schon weiß, ich muss das jetzt nicht alles selbst programmieren oder coden oder was auch immer. Es eröffnet konzeptionell neue Möglichkeiten, und das ist halt auch total spannend, weil diese Spezialisten und Spezialistinnen natürlich in ihrer Nische dann wieder super Know-how haben und das Ganze, die Qualität nochmal heben und auch das Projekt pushen.
Ich glaube, ein Projekt, über das wir jetzt eben reden wollen, und das ist eben das Intro, um das wir uns da rumschlängeln, ist nämlich sozusagen die Kampagne, die demnächst irgendwie in Wien rausgespielt, also in Wien, einerseits im Stadtraum Wien sozusagen Plakate rausgespielt, die dann digital natürlich auf der ganzen Welt rezipierbar ist. Es ist die Impulstanz-Kampagne, die ihr verantwortet in diesem Jahr. Und wo sozusagen jetzt auch nochmal der Aspekt, eben, wie du das ein bisschen schon erwähnt hast, quasi Wahrnehmung prägen und irgendwie sozusagen Zukunft gestalten eine große Rolle spielt. Wollt ihr uns noch so ein bisschen schon ein Sneak Peek, weil es dauert noch einen Moment, oder?
Es dauert noch, aber was jetzt gerade rausgekommen ist, ist der Filter auf Instagram, der quasi ein starkes visuelles Wiedererkennungszeichen heuer sein soll, aber auch inhaltlich gedacht ist. Also wir haben begonnen mit der Kampagne im Oktober, November. Es hat immer lange Vorlaufzeiten, damit man dann im Sommer alle Medien startklar hat. Und jetzt mit der Pandemie ist es natürlich so, dass wir gesagt haben, Impulstanz ist eines der internationalsten Festivals in Wien. Also man sieht dann im Sommer im Normalfall einfach eine bunte Mischung an Leuten aus der ganzen Welt. Und das macht das Festival ja auch aus, neben der eigentlichen Sache. Und wir haben uns überlegt, wie wir diese Community weltweit vereinen können, im Hinblick, dass vielleicht viele nicht kommen können. Und dann ist uns irgendwann die Idee gekommen, dass wir einen Face-Filter auf Instagram machen können, weil die Community dort sicher zu Hause ist, sodass wir quasi ein vereinendes Symbol haben, etwas, mit dem man spielen kann. Also das reagiert jetzt auch mit dem letzten Update auf Musik und so weiter. Mhm. Also man sieht und animiert die Leute tanzen, und wir wollen auch einen Trailer draus schneiden mit den Einsendungen weltweit. Also wir wollen die Community sichtbar machen, wir wollen sie vereinen, und wir wollen denen quasi so die Hand digital reichen, die nicht nach Wien kommen können. Und das ist so ein starkes visuelles Sujet, das wir natürlich für ein Poster brauchen. Wir wollen auch die Internationalität, die Diversität der Community sichtbar machen, was wir auch ganz wichtig finden, dass so ein Festival jetzt wirklich auch international im Stadtraum repräsentiert wird mit allen seinen Anwendungsmöglichkeiten. Man sieht es ja auch im Workshop-Katalog, also es kommen Dozentinnen aus aller Welt, und das ist einfach wirklich ein bunter Haufen, und das soll das Ganze repräsentieren, also dieses sommerliche Tanzgefühl, diese Energie von Impulstanz, dieses Weltweite, das, glaube ich, kann heuer sehr schöne Aktion werden.
Ja, und für uns ist es natürlich eine super Sache, wenn unsere Plakate dann in ganz Wien plakatiert oder aufgehängt werden, aber wir sehen darin einerseits natürlich, es ist toll für uns, aber andererseits sehen wir da auch viel Verantwortung bei uns und auch eine Chance, weil das ist einer der wenigen Kunden, der so breitenwirksam ist, dass man da wirklich mal nicht nur Design für Designer macht, sondern diese Peripherie der Bubble durchbricht und in den, ich nenne es jetzt mal, Mainstream kommt. Ja. Es werden dann in ganz Wien Plakate mit Facefilter hängen. Ich meine, selbst aus meiner Umgebung muss ich Leuten immer wieder erklären, was ist eigentlich ein Facefilter. Und das ist schon toll, wenn man dann in Wien dieses Medium auch, das für uns jetzt selbstverständlich ist, plakatiert und da irgendwie auch neue Impulse in die Gesellschaft raussendet. Das ist irgendwie auch sowas, wo wir dann die Chance und Verantwortung irgendwie sehen. So, jetzt haben wir da lauter Flächen in der Stadt. Ja, was machen wir denn mit denen? Und wir machen da jetzt nicht 1+1 gratis drauf, sondern wir wollen dort einen Inhalt bringen. Ja? Wir wollen Diversität zeigen, wir wollen einfach Dinge zeigen, die Menschen sonst nicht sehen, oder genau.
Ist die Face-App, ich muss jetzt so nachweisen, ist sozusagen die Face-App quasi sozusagen I'm not a cat Face sozusagen, das mitgeht und sozusagen, und das, was man auf den Plakaten sieht, ist sozusagen die entsprechende, also ist aber es ist jetzt nichts Elektronisches im Stadtraum, sondern es ist sozusagen die Face-App ist am Handy.
Genau, das ist digital. Und also die Idee war, dass man, also man braucht immer, in dem Fall arbeiten wir bei Impulsen immer mit zwei Sujets. Also wir haben so ein bisschen die Schiene Performances und Workshops, die dann auch auf den Katalog covern. Also wir brauchen zwei Katalogcover, deswegen gibt es auch so ein Doppelsujet, das dann auch in den Plakaten sichtbar ist. Und wir wollten es ermöglichen, dass man durch dieses Porträt, das heuer auf dem Plakat sein wird, diese zwei Haupt-Performer-Sujets, dass man sich das quasi aneignen kann und selbst zum Performer werden kann. Also das, der Trailer schafft es dann, dass alle eigentlich mitmachen können und an dieser Stelle auch die Aufforderung, dass man uns Videos schickt, aber man kann quasi zum Plakat-Sujet der heutigen Kampagne werden und das fanden wir toll, dass man Leute aus Australien im Trailer sichtbar machen kann. Natürlich können wir nur zwei Personen auf ein Plakat drucken, aber eigentlich ist die Idee viel größer und das Digitale, das ja mittlerweile so stark ist, wie auch die Printkampagne im Stadtraum sicherlich, dass man hier einfach Teil des Ganzen sein kann und diese Community eben, die Hand reicht und alle vereint und uns sichtbar macht. Das fanden wir heuer eine schöne Idee, weil es eben vielleicht nicht möglich ist, dass alle physisch vor Ort sind.
Die Kampagne heißt ja auch ganz bewusst Being Impulse Dance und für uns ist das eben auch so eine kontemporäre Art und Weise, Community Building zu betreiben, aber auch Community Pflege zu betreiben, weil letztes Jahr war das ja das Ganze schon eingeschränkt und dass die Leute nicht eine so wahnsinnige Durststrecke haben. Viele treffen sich ja auch jährlich auf den Festivals wieder, die ganzen Dozenten, denen fällt das dann halt auch weg und das ist irgendwie jetzt nicht so unbedingt natürlich, der Face-Filter schaut super aus und er ist total cool. Er ist gemeinsam gemacht mit der Ines Alpha, einer ganz angesagten 3D-Make-up-Artist aus Paris. Also die hat schon für Nike, Dior und gearbeitet. Und es geht aber auch darum, Impulstanz auch dem Kunden ein Tool in die Hand zu geben, mit dem er operieren kann und mit seinen Leuten und Fans und Teilnehmern interagieren kann.
Und wie kommt die Face-App jetzt? Ist es kompliziert, sowas zu programmieren? Ist es anspruchsvoll?
Also irgendwie in seiner Plattform ja Instagram. Also das funktioniert
ja, genau. Also das heißt, sie kommt einfach sozusagen als einen Vorschlag irgendwie dann dazu, irgendwie sozusagen als ein...
Wir haben das so implementiert, dass auf mehreren Orten das gehostet wird. Das natürlich ist der Account von Impulse dann der Kernhost. Aber auch Ines Alpha kann den Face-Filter selbst sharen und wir haben ihn auf unserem Account jetzt mittlerweile auch. Also Man kann den wirklich breit aufstellen, weil wir auch möglichst viele Leute erreichen wollen und bekannt machen wollen, dass es quasi, dass sie mitmachen können.
Also der Aufruf jetzt ist sozusagen, auf Impulstanz oder auf Chin Chin auf Instagram zu gehen, genau. Dort findet man sozusagen den Face-Filter.
Den Tab für den Face-Filter. Okay. Wenn man dort draufklickt, sieht man dann hier den Face-Filter und wenn man das anklickt, öffnet sich sofort die Kamera und man hat im Selfie-Modus den Face-Filter schon drauf.
Und dann schickt man aber sozusagen das Foto quasi an euch oder man postet es und taggt und auf die Art und Weise sozusagen kommt sie auf die Leute, die es jetzt schon nützen und zum Stichtag X werden die Kampagnenbilder.
Genau, idealerweise ein Video, das man auch runterladen kann. Also man kann das Interface von Instagram dann auch verlassen, man lädt das Video runter, schickt es uns und wir werden aus den gesammelten Videos dann einen Trailer schneiden und so die Community.
Ich werde das sofort auch dem Teenager nebenan weitergeben.
Ja, wunderbar.
Alle bekommen auch die Erreichung irgendwie der anderen Generation ist ja dann auch immer noch ein Thema.
Genau, das war also ein bisschen Diskussionspunkt, aber eben, es soll jetzt nicht nur um die Technologie gehen, also Facefilter sind jetzt gerade en vogue, würde ich sagen, also kommen vielerorts an, aber es ging eben um diese inhaltliche, um dieses Aufladen mit einem guten Gedanken, den wir sinnvoll finden. Und auch natürlich darf man nicht vergessen, im Endeffekt müssen wir ein Festival kommunizieren, aber wenn wir das mit einem Mehrwert aufladen können, der für alle Sinn macht und wirklich jetzt auch im ersten Schwung, wo das publiziert worden ist, man merkt, die Leute haben Freude und Spaß damit, dann ist es für uns eigentlich das Wichtigste an der ganzen Sache.
Und ich kann schon so viel verraten, man schaut gut aus mit diesem Face-Filter. Das ist ja auch immer sehr relevant, nicht? Mitunter, ja.
Es hilft, damit zu machen.
Naja, es erweitert den Effekt des Dings. Also man nimmt selten was, wo man dann mieser ausschaut. Ja, wir sind sehr gespannt.
Du hast vorher noch gefragt, ob das sehr schwierig ist, so einen Face-Filter zu programmieren. Also das ist genau der Punkt, den ich vorher gemeint habe, wo man quasi die Idee hat und weiß, was es sein soll. Und dann muss man eben die richtigen Leute finden, mit denen man da zusammenarbeitet. Und sind wir ziemlich schnell, beziehungsweise wir verfolgen sie schon länger, auf die Ines Alpha gestoßen. Das hat Impulsen natürlich auch wahnsinnig gefallen. Die Kollaboration hat dann auch geklappt. Und aber da ist zum einen ihr Know-how über 3D-Make-up sehr stark drinnen, aber auch eben was da technisch geht, beziehungsweise muss man da auch vieles rendern, programmieren, wo sie dann auch wieder ihre Developer hat. Also wir sind da dann schon in einem Bereich, wo sehr spezielle Skills erforderlich sind. Genau, und unsere Rolle ist da eigentlich die klassische Art Direction. Bei uns laufen alle Fäden zusammen und wir halten, dass wir schauen, dass der Kanal, in dem sich das alles abspielt, sehr eng gesteckt ist. Also das, da kommt man hin über Moodboards und Briefings und Rebriefings und noch mehr Moodboards. Aber ja, genau, das funktioniert dann sehr gut. Und wenn man das konsequent macht und immer im regen Austausch mit den Programmierern, Künstlerinnen ist, dann kann man das auch sehr gut betreuen.
Und es war jetzt in dem Fall so, dass sozusagen der Face-Filter war so quasi der Peak am Eisberg und dem ist sozusagen alles, was dann folgt, also sozusagen die Covers und die, weiß nicht, die restliche Grafik etc. etc. war sozusagen dann davon abgeleitet. Also in dem Fall war sozusagen, sag ich mal, der... Genau, die
Face-App irgendwie sozusagen. Und dann haben wir das nach und nach. Und das Kollaborative der ganzen Kampagne ist eigentlich schon im Prozess sehr kollaborativ gewesen, weil wir natürlich dann mit Fotografen, Make-up, Stylistin und so weiter arbeiten mussten. Also
Das ist eigentlich
die Kampagne also, durch eine Gemeinschaftsaktion.
Ja, also die um die ganze Kampagne zu produzieren, gab es eigentlich zwei Produktionen. Zum einen den Fotoshoot, wo man sagt, man schafft überhaupt mal die Bilder. Und dann hat die Ines Alpha eigens Renderings dafür gemacht, also 3D-Artworks, die auf die Poster extra angepasst waren. Und dann war nochmal eine extra Produktion für den Face-Filter. Das basiert zwar auf derselben Skizze vom Rendering, muss aber komplett anders adaptiert werden, weil natürlich kann ich am Poster ein ganz hoch aufgelöstes Rendering machen. Die Software, wo man die Face-Filter erstellt, Spark AR, hat da schon Limitierungen auch von der Rechenleistung. Und unsere Handys sind einfach auch nicht so rechenpotent, dass man da Unmengen an Sachen machen kann. Aber ja, es war ganz lustig, weil sie hat dann gesagt, ja, das wird nicht so aussehen wie am Poster und alles, was sie uns geschickt hat, war einfach immer nur super.
Ja. Aber es klingt so, als wenn man eine Doku bräuchte, nur über das Making-of irgendwie dieser, weil es ist ja dann irgendwie kurios, man hat ja insgesamt keine Ahnung mehr, wie irgendwas entsteht und so, und das ist ja sozusagen, was wir vorher gesprochen haben. Also man kann ja niemandem einen Vorwurf machen.
Sehr interessant, so erste Moodboards sind eigentlich rückblickend sehr nah an dem, was es jetzt geworden ist. Aber wir mussten erst die Leute zusammensuchen, die uns das ermöglichen. Also die unser Know-how erweitern und das, was notwendig war, technisch. Teilweise auch künstlerisch natürlich, weil künstlerisch ist das Filter auch mit der Ines Alpha entstanden. Aber es war echt ein interessanter Prozess, den man schrittweise nachvollziehen kann, hinzukommen. Und ja, Gott sei Dank hat Impuls uns eben auch mitgemacht. Also auch hier wieder das Vertrauen war am Anfang sehr groß. Weil keiner wusste, ist es jetzt, wie wird das funktionieren. Die Idee war für sie auch neu, sie haben aber gleich verstanden, warum die es machen. Also das Feuer war auch bei denen da, deswegen haben wir es gemacht.
Aber diese Grundidee, überhaupt eine Face-App irgendwie als Kommunikationstool zu nutzen, kam sozusagen von euch. Also das war ja für euch auch totales Neuland,
nicht? Ja. Eigentlich die Moodboards, so wie das Plakat war als Moodboard schon da, in irgendeiner Form. Also man kann, es ist tatsächlich nah dran, würde ich sagen. Und das ist so unsere Rolle in dem Ganzen gewesen. Ja.
Genau. Also gerade bei Impulstanz haben wir auch die Chance, sehr stark immer jedes Jahr uns Konzepte oder Ideen zu überlegen. Das ist schon sicher auch was Besonderes an dem Kunden.
Ihr Lieben, das klingt alles sehr spannend. Wir sind alle sehr neugierig, was kommen mag. Ab wann in etwa wird das im Stadtraum, werden in Wien sozusagen Plakate gehängt?
Ich schätze ab Mitte Juni.
Ab Mitte Juni, okay. Und wir sozusagen, genau, weil den Face-App-Filter, den können wir ja jetzt schon jederzeit laden. Das machen wir jetzt als nächstes. Alle. Alright. Also herzlichen Dank fürs Dasein und bis zum nächsten Mal.